Man mag es kaum glauben, aber der Sommer ist noch nicht rum und die Saison noch längst nicht vorbei. Wir nutzen die Gelegenheit, um ein wichtiges Thema aufzugreifen, das ja auch abseits der heißen Jahreszeit manchmal relevant ist.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Für alle, die uns jetzt hier nicht nur zuhören, sondern vielleicht auch zugucken bei Spotify, ihr seht möglicherweise, dass wir hier nicht mit kurzem Oberteil und Top da sitzen, sondern tatsächlich mit einer Jacke an. Und ich muss zugeben, dass mir bei 21 Grad in der Wohnung fast schon ein bisschen kalt ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Es hat da heute Morgen geregnet, es hat nachts etwas abgekühlt, obwohl es jetzt in der letzten Nacht schon gar nicht mehr so kalt wurde. Also so kalt im Vergleich zu den Nächten davor. Wir hatten irgendwann mal hier 9 Grad auf dem Balkon. Super toll, super erfrischend, jedenfalls für alle, die die Hitze nicht so mögen. Aber wenn man jetzt heute oder wahrscheinlich auch morgen und wenn ihr die Folge hört am Mittwoch auf jeden Fall auf den Wetterbericht guckt, dann steht eben die nächste Hitzewelle schon wieder vor der Tür. Für uns sind jetzt keine 40 Grad gemeldet, aber 36, 37 Grad scheinen es doch wieder mal zu geben. Und das reicht jetzt bei uns auch bis zum Ende der Vorhersage. Also keine Ahnung, wie es Mitte August wird, weil das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wir haben ja noch nicht mal August und haben die erste richtig harte Hitzewelle schon hinter uns. Man hört es gerade in den Nachrichten auch in Bordeaux. Um Bordeaux rum brennt der Wald. Ja, und es wird wahrscheinlich nicht die letzte Hitzewelle sein, die da in den nächsten Tagen auf uns wieder zukommt. Es könnte sein, dass sich das nächstes Jahr auch wiederholt und die Jahre drauf auch. Und deswegen war es uns ein Anliegen, jetzt doch diesen Sommer nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Training bei Hitze zu machen.
Ganz genau. Also ich gehe davon aus, dass die letzte eindeutig nicht, also die letzte Hitzewelle nur ein Vorgeschmack davon war, was wir so in den nächsten Jahrzehnten vielleicht erleben dürfen hier. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es eben auch in unseren Breitengraden immer anstrengender wird im Sommer. Und natürlich ist das auch immer eine subjektive Wahrnehmung, gerade wenn es starke Wechsel gibt zwischen heiß und kalt, nimmt man das ja auch noch mal ein bisschen extremer wahr oder fühlt sich das halt auch unangenehmer an, als wenn jetzt die Temperatur graduell sinkt oder auch ansteigt. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die es da zu besprechen gibt in Bezug auf Gesundheit. Wir möchten aber hier vor allem natürlich das Training ansprechen und euch dafür sensibilisieren, was alles so passieren kann, wenn man bei Hitze trainiert oder was da problematisch sein könnte und dann natürlich auch ein paar Tipps geben, wie man damit idealerweise umgeht.
Ja, Tipps sind das Beste, denn ich sehe in unserem Skript schon die Frage, wo liegt das Problem? Das Problem liegt eigentlich einfach darin, dass Training bei Hitze extrem anstrengend ist und extrem schweißtreibend und extrem unangenehm und manchmal halt auch ein bisschen gesundheitsbedrohend, je nachdem, wie man das Training macht oder was das für ein Training ist oder eben, ob man unsere Tipps kennt oder nicht, ne?
Ja, korrekt. Also ich finde manchmal, wenn es so eine richtig brütende Hitze ist oder einem so ein richtiger Schwall von heißer Luft entgegenkommt, wie so eine Wand eigentlich, ist es schon ohne Training wirklich heftig. Also war jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder der Fall und man merkt ja auch, dass der Rest der Bevölkerung ächzt und stöhnt und drunter leidet. Und wir als Sportler sind natürlich noch mal ein bisschen besser aufgestellt, weil wir durch unsere Fitness besser mit der Hitze umgehen können.
Ja.
Aber trotzdem muten wir uns ja auch ganz schön was zu, denn Training an sich ist ja schon schweißtreibend und die Hitze on top macht es nicht leichter. So, also nur mal, dass man sich das vorstellen kann. Wir produzieren ja, während wir laufen, Radfahren oder schwimmen, schon eine ganze Menge an Temperatur, die wir irgendwie an die Außenwelt abgeben müssen. Beispielsweise beim Schwimmen können wir nur 10 bis 20% der Energie, die wir benutzen, wirklich für den Vortrieb aufwenden. Also der Rest ist halt einfach, wird an das Wasser abgegeben in Form von Wärme. Deswegen ist das Wasser auch meistens sehr viel kühler, damit man eben auch nicht überhitzt im Freibad.
Andersrum gesagt, also da würde ich gleich, ich würde einmal nochmal kurz einen Schritt zurückspringen. Der große Vorteil, wenn es heiß ist, ist natürlich auch, dass man viel mehr Platz fürs Training hat. So, also beim Lauftraining ist es meistens so, dass man bei warmen Temperaturen zu heißen Tageszeiten kaum jemanden trifft. Also da hast du wahrscheinlich alles für dich alleine, die Laufbahn, den Waldweg vielleicht nicht ganz so, aber das ist natürlich schon, nur wenn andere Leute dann zu Hause bleiben, hat man da mehr Platz. Ich persönlich finde warm auch gar nicht so schlecht. Mir ist warm immer lieber als kalt, weil im Kalt hat man ein ähnliches Problem. Und da kommt dann eben auch das, was Lotta jetzt gesagt hat. Und das möchte ich einfach ganz kurz erklären. Damit man es, glaube ich, ein bisschen genauer versteht, unser Körper hat, ja, das kennen wir, ne, vom Essen, wir haben genug Podcast-Folgen auch dazu schon gemacht. Wir haben Energie oder wir müssen Energie zu uns nehmen. Sport braucht Energie, Bewegung braucht Energie, aber alles andere, was unser Körper macht, braucht eben auch Energie. Und wir können jetzt nicht quasi davon ausgehen, dass 100%, wenn man es jetzt mit einer Batterie vergleicht, 100% der Batterieladung in unserem Körper einfach nur dafür da ist, dass wir jetzt unser Lauftraining machen. Der Körper muss ja auch so alle möglichen anderen Funktionen irgendwie versorgen und das kostet ja auch Energie. So, und deswegen gibt es halt quasi so einen Wirkungsgrad, wo man so ein bisschen sagen kann, so und so viel Prozent der Energie, die der Körper eben zur Verfügung hat oder die der Körper quasi gerade umsetzt, dass nur ein bestimmter Prozentsatz davon wirklich auch für den Sport zur Verfügung steht, beziehungsweise für das Training genutzt wird. Und das ist tatsächlich zum Beispiel beim Schwimmen sehr wenig Teil der Akkuladung, der da eben genutzt werden kann.
Ja, also wir wissen natürlich, dass im Körper viele Prozesse ablaufen, die wir auch gar nicht spüren. Also das ist unbewusst oder unterbewusst. Unsere Verdauung merken wir die meiste Zeit nicht, es sei denn, wir haben ein Problem damit oder andere Dinge, die da so im Untergrund laufen, sind trotzdem immer noch relevant, auch während des Sports. Und natürlich ist die Thermoregulation zum Beispiel ein großer Punkt, der da greift, wenn wir schwimmen, Radfahren und laufen. Und ich hatte ja das Beispiel genannt, beim Schwimmen ist der Wirkungsgrad, das ist übrigens eine physikalische Größe, also haben vielleicht alle auch schon mal irgendwann in der Schule gehört, nur sehr gering. Das heißt, wir verwenden nur 10 bis 20% der Energie wirklich, um uns fortzubewegen. Beim Radfahren ist es ein bisschen mehr, 25% sagt man da. Und beim Laufen liegt der Wirkungsgrad sogar schon bei 40%, aber das sind trotzdem noch nicht mal die Hälfte der Energie, die wir aufbringen, oder die wir in dem Moment verbrauchen, geht dann wirklich fürs Laufen drauf. Und wir müssen uns das einfach nur mal klar machen. Ein Großteil der restlichen Energie verpufft halt einfach in Form von Wärme. Die ist dann sozusagen in Luft aufgelöst. Und wir können sie in der Form nicht nutzen. So, und das bringt uns natürlich zum großen Thema der Thermoregulation, das sehr, sehr wichtig ist, wenn wir darüber reden wollen, was eigentlich das Problem beim Training bei Hitze ist.
Ja, weil die Hitze, von der du gerade gesprochen hast, die ja sonst einfach verpufft, die verpufft natürlich super einfach, wenn es draußen 10 oder 5 Grad hat. Also wenn ich da laufe und draußen ist halt nicht so warm, dann ist es kein Problem, dass wir diese Wärme abgeben. wenn halt draußen 35 Grad sind, dann ist halt da schon warm, wo unsere Wärme eigentlich hin will. Also das ist jetzt super vereinfacht erklärt, aber das ist ja, ja, eine relativ verständliche Sache, wenn man sagt, wo soll der Körper die Wärme denn hin abgeben, wenn es um den Körper rum halt auch schon furchtbar warm ist? So, was soll die Wärme aufnehmen? So, und dann wird es ein bisschen problematisch.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, das ist sogar schon eine Stufe mehr. Ich würde jetzt erstmal kurz erklären, wie überhaupt das Schwitzen funktioniert oder die Thermoregulation an sich. Ich meine, das habe ich auch mindestens schon einmal hier im Podcast erklärt, weil das wieder mal eins der Themen ist, die man halt so aus dem Biounterricht vielleicht auch mitgenommen hat. Wie ist das mit der Transpiration? Also im Großen und Ganzen zirkuliert natürlich sehr viel Blut in unserem Körper, was eigentlich dazu da ist, um natürlich Nährstoffe und Sauerstoff an die Muskeln zu den Muskeln zu bringen. So, und wenn es aber wenn der Körper eben versucht, seine Körperkerntemperatur auf einem halbwegs konstanten Niveau von 36,5 bis 37,5 Grad Celsius zu halten, muss er einiges tun, damit er eben nicht überhitzt, während er zum Beispiel sich bewegt. Und dafür wird dann eben ein Teil des Blutflusses an die Haut geschleust, statt zu den Muskeln. Und dort wird dann eben die Flüssigkeit durch die Poren abgegeben. Diese kleinen Wassertropfen auf der Haut verdunsten und das wiederum sorgt für einen kühlenden Effekt, weil dem Körper einfach ein bisschen Energie entzogen wird durch die Verdunstung. So, und das ist eigentlich schon die ganze Magie, die da passiert, wenn wir schwitzen. Auch wenn das für die meisten sehr unangenehm ist oder manche das einfach nicht mögen oder das auch manchmal mit unangenehmen Gerüchen verbunden ist, ist das eigentlich ein sehr, sehr cleverer Prozess im Körper, um dafür zu sorgen, dass wir nicht irgendwie plötzlich 40 Grad oder 41 Grad haben, was unter Umständen oder in Extremfällen bei manchen Sportlern auch passieren kann. Aber normalerweise gibt es sozusagen Warnmechanismen, bevor das passiert. Und man kann sich auch selten dahin pushen, wenn man nicht wirklich sehr, sehr fit ist. Also genau, das Ziel ist immer, eine Art Gleichgewicht im Körper zu erhalten und die Körperkerntemperatur konstant zu behalten. So, selbstverständlich, so wie du angesprochen hast, George, wird dieser Prozess ein bisschen schwieriger, wenn die Temperatur bereits, also die Umgebungstemperatur bereits recht hoch ist und die Luftfeuchtigkeit auch nicht unbedingt zulässt, dass da noch was verdunstet, weil um einen herum quasi schon ganz viel Wasser in der Luft hängt.
Ja. Deswegen ist manchmal trockene Hitze auch noch ein bisschen angenehmer, als wenn es auch noch quasi feuchte Hitze ist. Weil wenn feucht und heiß, dann hat man halt ein doppeltes Problem, dass der Körper runterkühlt. Und ja, manchmal ist feucht auch schon schlimm, wenn es gar nicht so heiß ist. Ne?
Ja, genau. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr viel härter an. Deswegen muss man sich ja auch auf solche Rennen wie Hawaii oder meinetwegen Singapur oder so speziell vorbereiten und sollte da nicht so blauäugig rangehen und denken, ah, keine Ahnung, 35 Grad sind 35 Grad, sind sie halt einfach nicht.
Nee.
Aber was bei der Thermoregulation auch noch zum Tragen kommt, ist, dass durch das Abzweigen des Blutes quasi in Richtung Haut natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit verloren geht. Also wir geben jetzt halt den Schweiß ab an die Umgebung. Dementsprechend verdickt sich das Blut. Und dickeres Blut heißt, unsere Pumpe, unser Herz muss etwas härter arbeiten, um eben diese Flüssigkeit durch den ganzen Körper zu pumpen. Ja, es kommen noch
Nein,
weitere Dinge
nein.
hinzu, aber du
Nein,
möchtest was
nein.
ergänzen, George?
Ja, das, was du gerade beschreibst, ist ja erstmal auch unabhängig von Hitze. Also, klar.
Tatsächlich, ja.
Also, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn wir halt zum Beispiel trainieren oder wenn wir einen Wettkampf haben und wir sind zum Beispiel nicht gut mit Flüssigkeit versorgt. Also, unser Körper besteht natürlich schon viel aus Flüssigkeit, aber man kann da schon nochmal was ändern, wenn man die Tage davor ausreichend trinkt und auch während dem Training oder während dem Wettkampf. Und es ist natürlich anders, wenn man das nicht tut, dann steht halt jetzt nicht so einfach Flüssigkeit zur Verfügung und dann ist erstmal die Außentemperatur egal, wenn man über das Schwitzen an sich zu viel Flüssigkeit verliert oder schon vorher nicht gut mit Flüssigkeit versorgt ist, dann kann dieser Effekt trotzdem eintreten. Dann wird das Blut auch dicker, dann muss das Herz auch mehr arbeiten und dann wird natürlich unser Körper auch nicht so schnell oder so gut oder so einfach, in Anführungsstrichen einfach, mit Sauerstoff versorgt. Und wir wissen ja, Sauerstoff könnte ganz schön wichtig sein. Dieser Umstand, ja, tritt auch ein, selbst wenn man gut versorgt ist mit Flüssigkeit und es ist draußen halt heiß. Wenn man mehr schwitzt, ich meine, das ist eine ganz einfache Gleichung. Entweder es ist zu wenig Wasser da oder man verschwitzt zu viel. Dumm ist, wenn zu wenig Wasser da ist und man eigentlich noch viel mehr schwitzen muss, dann verstärkt man den Effekt. Das ist natürlich auch der Grund, warum das, was Lotta gerade beschrieben hat, bei heißen Temperaturen noch viel stärker zum Tragen kommt als bei kühleren Temperaturen.
Ja, genau. Manche von euch haben das sicherlich schon beobachtet oder können das jedes Mal nachvollziehen, wenn sie zum Beispiel einen längeren Lauf draußen gemacht haben, auch wenn es nicht warm war. Meistens steigt die Herzfrequenz im Laufe der Zeit, obwohl man ungefähr gleich schnell oder gleich intensiv läuft. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es für den Körper mehr Energie kostet, dieselbe Leistung aufrechtzuerhalten, weil einfach Flüssigkeit verloren geht und auch weniger Sauerstoff für die Muskeln zur Verfügung steht, weil das Blut ja woanders hin geleitet wird. So, also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einerseits eben der Flüssigkeitsverlust und andererseits eben auch die schlechtere Sauerstoffversorgung. Und das resultiert, wie gesagt, darin, dass unser Puls dann meistens steigt. Das merken viele von uns schon während des Laufens oder dann vielleicht bei der Auswertung der Daten hinterher. Aber so ganz allgemein kann man sagen, dass die Leistungsfähigkeit dadurch, dass wir eben schwitzen, schon verringert sein kann. Also an sich ist das Schwitzen gut, um die Körperkerntemperatur halbwegs konstant zu halten. Aber zu viel Schwitzen in Kombination mit vielleicht zu wenig Trinken sorgt schnell dafür, dass wir einfach nicht mehr so schnell, nicht mehr so intensiv Radfahren, laufen oder schwimmen können. Wobei beim Schwimmen würde ich sagen, ist es vielleicht noch mal was anderes. Da ist ja meistens die Umgebungstemperatur vom Wasser deutlich geringer.
Ja, manchmal schluckt man ja auch Wasser beim Schwimmen, dann trinkt man nebenher auch, dann gleicht man das wieder ein bisschen
Unfreiwillig.
aus. Ja,
Ja.
aber das passiert halt leider manchmal. Ein Indiz dafür, dass man da nicht so gut versorgt ist, kann auch sein, dass man nach zum Beispiel einem längeren Lauf einfach den 3, 4, 5 Stunden oder den restlichen Tag total kaputt ist. Also das kann man auch mal ausprobieren, wenn man merkt, man ist da total müde hinterher, dann einfach vielleicht mal auf eine gewisse Zeit verteilt einen Liter Wasser trinken und dann mal schauen, ob die Müdigkeit weggeht. Weil wenn das nämlich der Fall ist, dann ja, lag es wahrscheinlich daran, dass man sehr schlecht mit Flüssigkeit versorgt war oder super viel geschwitzt hat. Aber es ist wieder dieselbe Gleichung. Ja.
Ja, vielleicht können wir das mit der Dehydrierung, also dem Flüssigkeitsverlust, ein bisschen vertiefen. Du hast ja schon gesagt, Josh, wenn man vorher zu wenig trinkt, ist das das erste Problem, weil
Ja.
unser Körper eben ungefähr zur Hälfte aus Wasser besteht.
Mehr.
Und wenn da noch, wenn dann da halt 1, 2 Liter verloren gehen, dann merkt man das.
Ja.
Und das zweite Problem ist auch, wenn man dann nicht richtig trinkt.
Ja.
Also es gibt so Zahlen, dass wenn man 2 bis 4% des Körpergewichts verliert im Laufe einer Trainingseinheit oder eines Wettkampfes, dass dann die Leistung schon gemindert werden kann. Das kann sich bemerkbar machen. Also manchen wird dann irgendwie schlecht, übel oder sie werden auch einfach so ein bisschen, sie torkeln dann. Aber das ist, glaube ich, nur der Fall, wenn man wirklich dann nicht nur 4% Wasser verloren hat, sondern vielleicht eher mal so 10% oder so. Aber es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, dass bei Top-Läufern dieser Wasserverlust deutlich höher war und die trotzdem Bestzeiten gelaufen sind. Das liegt aber einfach daran, dass die extrem gut trainiert sind und das so tolerieren können. Das kann halt nicht jeder Mensch, der einfach mal einmal pro Woche irgendwas trainiert. So. Also dafür muss man schon wirklich fit sein.
Beziehungsweise vielleicht ist es auch der Punkt, dass sie das tolerieren können, dass sie halt dann auch so Bestzeiten laufen können, dass der Körper vielleicht auch genetisch irgendwie besser angelegt ist und das effektiver funktioniert und sie das zusätzlich noch trainiert haben. Also ja.
Genau, also man geht auf jeden Fall davon aus, dass die Leistung reduziert wird bei einem gewissen Wasserverlust und das wird auch bei Top-Profis so sein. Nur bei denen macht sich das nicht so krass bemerkbar wie bei uns,
Ja.
weil die das eben auch daran ein bisschen gewöhnt sind. So,
Ja.
also wir hatten jetzt gesagt, zu wenig trinken ist jedenfalls nicht gut, aber nur Wasser trinken ist auch nicht gut. Also es gab ja, denke ich, schon seit Jahren so Kampagnen, dass man da eben dran denken soll, dass man eben bei Hitze sich gut verpflegen soll. Und dann kam es auch immer mal wieder zu sogenannten Wasservergiftungen. Also beispielsweise in den USA, meine ich, mich zu erinnern, dass da dann eine Frau einfach, keine Ahnung, 3 Liter Wasser hintereinander getrunken hat, ohne irgendwas dazu, also kein Geschmack oder so, und dann ist sie daran gestorben.
Na, ich glaube, es waren mehr als 3 Liter, aber es ja, gibt, glaube ich, unterschiedliche Settings, wo das passiert ist.
Genau, also es gab auch tatsächlich schon mal so eine Wasservergiftung oder der Fachbegriff ist Hyponatremie. Beim Ironman Frankfurt 2015, wenn ich mich richtig
So
erinnere,
irgendwas, ja.
da ist ein Anfang 30-Jähriger tatsächlich dann tot zusammengebrochen, weil er einfach nur Wasser getrunken hat während des Wettkampfes. Das war auch ein sehr, sehr heißes Rennen,
Ja.
wie Frankfurt ja
Ja.
häufig ist. Und der hat eben einfach vergessen, dass er auch Elektrolyte braucht, beziehungsweise eben ganz viel Natrium verloren hat durch das Schwitzen.
Ja.
Und das ist eben der Punkt. Nicht nur Wasser geht durch den Schweiß verloren, sondern insbesondere bestimmte Mineralsalze, Natrium allen voran, die wir auch wieder zuführen müssen, damit der Wasserhaushalt im Körper weiter im Lot bleibt. Weil Natrium ist einfach unglaublich wichtig, damit die Verteilung des Wassers zwischen den Zellen und dem Blut genau im richtigen Bereich bleibt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich bei heißen Temperaturen auch immer mit einer Prise Salz oder ansonsten mit Elektrolyten zu versorgen.
Ja, das ist ganz wichtig, weil eben das nur das Wasser auf Dauer nicht so hilfreich ist. Das sind natürlich alles sehr individuelle Faktoren. Da sind wir alle unterschiedlich. Also man sieht das manchmal auch bei Wettkämpfen, dass manche Leute total salzige Einteiler haben im Ziel und andere überhaupt nicht. Also ich hatte,
Mit
glaube ich,
salzig
noch.
meinst du diese weißen Schweißränder
Ja, genau,
quasi?
das ist halt manche, also ich habe da schon richtig krasse Sachen gesehen, wo Leute halt super viel rausgeschwitzt haben, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass sie da irgendwo in eine Notsituation sich reingeschwitzt haben. Vielleicht haben sie einfach super viel. Aber da sieht man manchmal, wie groß die Unterschiede sind. Der eine schwitzt super viel aus, der andere nicht. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass der andere nicht so viel zur Verfügung hat. Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, die Hitzewellen sind für uns als Sportler primär, glaube ich, ein Riesenproblem, weil unser Kühlungssystem jetzt hier in unseren Breitengraden halt nicht auf 40 Grad ausgelegt ist. So, wenn, und das haben wir ja gerade so ein bisschen auch rausgehört, wenn wir, je besser wir schwitzen, je effektiver unser Körper sich selber kühlen kann, umso weniger haben wir wahrscheinlich auch ein Problem mit so Hitzewellen oder umso weniger belastend ist das Training bei hohen Temperaturen für uns, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, zumindest im Vergleich zu, wenn wir es nicht trainieren.
Ja.
Also man muss immer, klar ist Hitze immer belastender für den Körper, aber im Vergleich zu, wenn wir nicht trainieren in der Hitze, kommen wir besser damit klar, wenn wir es eben doch machen. Also ja, war das jetzt irgendwie verständlich?
Ja, nein, nein, ich glaube, das sind zwei Unterschiede, also es sind zwei Punkte, weil es gibt ja dann auch die Hitzegewöhnung, wo der Körper sich dann einfach quasi daran gewöhnt. Ich meine aber, wenn wir jetzt als Sportler, wenn wir grundsätzlich eben viel trainieren, dann wird ja auch dieser Kühlungsmechanismus im Körper trainiert. So. Das heißt, und da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass wer mehr Sport macht, meistens auch in Anführungsstrichen besser schwitzt. Meistens schwitzt man dann vorher oder früher als andere, aber das System ist halt viel trainierter. Und wenn wir dann eben noch unseren Körper gut versorgen, dann sind wir grundsätzlich oder dann macht uns das Training bei Hitze grundsätzlich weniger aus, als wenn unser Kühlungssystem nicht so perfekt funktioniert. Aber, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, aber dennoch ist Training bei der Hitze auch für uns anstrengend.
Ja, also es stimmt beides, genau. Wer besser trainiert ist, wer fitter ist, der schwitzt effizienter. Das heißt, er schwitzt schneller, verliert schneller Flüssigkeit, um den Körper runterzukühlen. Und er verliert weniger Mineralsalze. Das ist tatsächlich ein Fakt. Und das ist schon mal gut, spricht dafür, mehr zu trainieren, weil eben das Training, auch wenn wir nicht bei Hitze trainieren, ja immer irgendwie mit Schweiß verbunden ist. Also jedenfalls, wenn ich auf der Rolle sitze im Winter, dann schwitze ich auch ordentlich. Das ist definitiv ein Pluspunkt, den wir gegenüber, sag ich mal, normalen Sterblichen als Sportler so haben. Trotzdem darf man das mit dem Natriumverlust nicht vernachlässigen oder nicht
Nein.
vergessen.
Ja.
Weil das kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit führen, die ja auch gerade im Wettkampf eher suboptimal sind oder kontraproduktiv wirken können.
Ja.
Und deshalb sollten alle Sportler das definitiv wissen, dass wenn sie bei heißen Temperaturen trainieren oder Wettkämpfe haben, der Natrium, Nachschub sozusagen, also einfach eine Prise Salz oder so in der Flüssigkeit extrem wichtig ist.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe halt, warum viele dann Salztabletten dabei haben. Es hilft natürlich auch, wenn man jetzt sowas nicht dabei hat, einfach die Elektrolyte an der Versorgungsstation dann mal zu nehmen. Da geht es jetzt auch nicht darum, sich das literweise reinzuschieben. Man sollte das halt nur ein bisschen im Gedächtnis behalten. Oder, und das ist vielleicht dann auch ganz wichtig, irgendwie im Vorfeld automatisieren. Wenn man selber merkt, man läuft da gerne in so eine Problematik rein oder man achtet da zu wenig drauf, dann sollte man sich das angewöhnen, weil wenn das eintritt, wenn wir zu viel schwitzen, zu wenig Flüssigkeit haben, dann werden wir halt eben auch ein bisschen unkonzentriert. Das geht dann meistens damit einher, dass wir vielleicht auch zu wenig Energie zu uns nehmen und zu lange unterwegs sind. Also das sind ja so die Klassiker auf der Langdistanz, so hinten raus. Da wird man einfach unkonzentrierter und da kommen halt auch viele Punkte dazu, die das eben dann befeuern. Also zu wenig Energie, zu wenig Elektrolyte, zu wenig Wasser und schwupp, kriegt man gar nicht mehr mit, was man macht. So, das sind ja dann auch im schlimmsten Fall endet es dann eben so, wie man das, habt ihr sicher auch schon mal gesehen, dann Leute auf der Strecke sieht, die einfach nur noch wie betrunken vor sich hin torkeln und auch umfallen und nicht mehr aufstehen können teilweise. Das ist dann quasi so der Extremzustand, würde ich mal sagen, von so einer, von so einem Zusammenspiel von viel zu wenig.
Ja, genau. Also ich glaube, es gab in den letzten Jahren einige Beispiele auch von Profis, die kurz vor der Ziellinie zusammengebrochen sind, weil sie so krass dehydriert sind oder weil da eben Probleme im Mineralsalzhaushalt bestanden haben. Und wir haben ja
Ja.
alle auch letztes Jahr verfolgt, wie es Lucy Charles und Taylor Nipp erging. Das waren zum Teil unterschiedliche Gründe. Also bei Taylor Nipp war es wohl eher eine Überhitzung des Körpers. Bei Lucy Charles, die hat im Nachhinein in einem Podcast gesagt, dass sie da eben auch Probleme mit dem Mineralhaushalt hatte und ja, zum Teil zu viel Wasser oder andere Dinge zu sich genommen hat, weshalb sie dann einfach aussteigen musste aus dem Rennen und das war auch gut so. Genau, aber ich denke, das haben wir jetzt lang und breit diskutiert und aufgedröselt. Es gibt natürlich nicht nur Herz-Kreislauf-Probleme, die durch die Hitze hervorgerufen werden können, sondern es gibt auch noch Probleme, die durch die UV-Strahlung entstehen können. Also wir alle wissen natürlich, UV-Strahlung kann gefährlich sein. Wir wissen, wir wollen alle keinen Sonnenbrand bekommen oder es ist jedenfalls nicht unbedingt sinnvoll, gerade wenn man dann auch einen richtig krassen, also wenn man richtig krass rote Haut hat und das weh tut, dann beeinträchtigt das ja auch das Training. So, und ganz abgesehen davon wollen wir auch keine langfristigen Schäden davontragen, dadurch, dass wir uns zu sehr der Sonne aussetzen und da irgendwie ewig lang einen Sonnenbad genommen haben oder vielleicht auch zu viel im Freibad geschwommen sind und dann hinterher eben die entsprechenden Folgen davontragen.
Der
So,
Körper,
alle.
der Körper ist ja auch wieder damit beschäftigt, diese Verletzung, und das ist ja ein Sonnenbrand, diese Verletzung irgendwie zu reparieren. So. Und das kostet Energie und die fließt nicht in die Erholung und nicht in die Regeneration und nicht ins Training.
Ja, definitiv. Aber auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt einen Sonnenbrand bekommt oder irgendwelche anderen langfristigen Schäden davonträgt, kann die Sonnenstrahlung uns schon auch belasten. Also man muss nur einmal den Vergleich ausprobieren. Man steht bei, keine Ahnung, 35 Grad in der prallen Sonne oder man steht bei 35 Grad mit einem Sonnenschirm da. Das fühlt
Ja.
sich schon ganz anders an. Und ich habe das persönlich erst neulich beim Ironman Luxemburg, also beim 73 in Luxemburg, erlebt, wie das ist, in der prallen Sonne eine Stunde zu warten, bis es endlich losgeht. Das kostet Energie und auch das müssen wir natürlich im Training berücksichtigen. Und uns dementsprechend auch vor dieser Strahlung schützen. So, ein weiterer kleiner Punkt, den jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele auf dem Schirm haben und der auch nicht jeden persönlich betrifft, ist die Ozonbelastung, die an heißen Tagen auch einfach höher ist, wodurch dann zum Beispiel manche Leute Kopfschmerzen bekommen oder irgendwie Probleme mit der Atmung. Wie gesagt, es sind irgendwie nur so 8 bis 15% der Menschen reagieren darauf, aber trotzdem muss man es ja nicht riskieren. Gerade wenn man da irgendwie ein bisschen sensibler ist, sollte man das berücksichtigen und lieber ja, bei so problematischen hohen Ozonwerten dann vielleicht nicht draußen trainieren. Genau.
Ja, das ist tatsächlich was, was glaube ich in der, in den, ich weiß gar nicht wie lange, aber in den letzten Jahren schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Früher wurde sehr viel mehr, finde ich, über Ozon, das Ozonloch gesprochen und dann hieß es auch, oder dann war es sehr viel präsenter, wenn Ozonalarm war. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ich habe es vor kurzem mal wieder irgendwo im Radio gehört, dass die Ozonbelastung an einem bestimmten Tag halt höher sein soll und da kann natürlich jeder auch selber mal so ein bisschen abchecken. Sind es dann Tage, wo ihm das Training besonders schwer fällt im Vergleich zu in Anführungsstrichen normalen Hitzetagen oder eben nicht? Und dann kann man vielleicht da auch so ein bisschen sich dran orientieren, weil ich glaube, da gibt es, wenn man das möchte, sicher online auf Wetter-Apps oder auf Wetter-Internetseiten. Im Handy dann auf Wetter-Apps, irgendeine Ansicht, wo man sieht, okay, an den Tagen soll die Ozonbelastung halt höher sein und dann kann man ja das vielleicht schon als erster kleiner Tipp, dass das Training entsprechend irgendwie strukturieren oder strukturieren lassen.
Ja, genau. Wir sind jetzt quasi schon kurz davor, unsere Tipps zu verbreiten. Aber wir hatten auch noch einen kleinen Hinweis. Wir haben jetzt öfter über das Training gesprochen, aber das betrifft ja vor allem auch Wettkämpfe, wo man sich nicht aussuchen kann, ob es nun heiß oder kalt ist.
Nein,
Also.
und das stimmt nicht. Man kann es sich aussuchen, aber man muss wahrscheinlich die Wettkampfwahl genau beachten.
Ja, also ich meine, wir haben das Wetter nie 100% im Griff.
Das ist
Aber
richtig.
es gibt natürlich Wahrscheinlichkeiten, dass es zum Beispiel in Spanien deutlich wärmer ist als in Norwegen. So, ich glaube, dem stimmen alle zu.
Ja, oder kann man auch anders sagen, dass man zum Beispiel, wenn man in Frankfurt startet, einfach, und das ist halt, wenn man jetzt schon länger im Triathlon so ein bisschen drin ist, wenn man in Frankfurt beim Ironman startet, dann wird das Rennen zu 90% heißer als woanders. Wenn man in Hamburg startet, hat man wahrscheinlich ein paar Grad weniger. Das kann man sich schon alleine anschauen, wie so die Temperaturen im Jahresverlauf. Ich glaube, da liegen sicher 500 Kilometer dazwischen, wie viel wärmer oder kälter es 500 Kilometer südlicher oder nördlicher ist. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ich bin jetzt sowieso kein so ein heißer Typ. Ich bin kein so ein heißer Typ. Ich meine jetzt,
Natürlich.
ja, ich bin schon ein heißer Typ. Ich mag es nur nicht, wenn es draußen heiß ist und ich ins Rennen muss. So, das war das, was ich sagen wollte. Dann sage ich halt, okay, dann wenn es weiter Jahr für Jahr so wärmer wird, dann suche ich mir vielleicht für nächstes Jahr lieber vielleicht ein Rennen in Norwegen oder in Schweden oder Dänemark. Oder es reicht ja auch schon, dass ich an Nord- oder Ostseeküste gehe. Da gibt es ja auch in Deutschland einige Rennen, die sehr viel weit nördlicher sind als jetzt zum Beispiel der Allgäu-Triathlon, der ja relativ weit im Süden ist. So, da geht es zwar schon in die Höhenmeter rein, aber das kann auch ein heißes Rennen werden. Und das ist natürlich so ein Thema, ne? Wenn ich mir einen Wettkampf suchen will, dann muss ich mir auch überlegen, wie strukturiere ich meine Saison? Also wo lege ich welches Rennen? Weil es ist ja jetzt nicht nur der einzige Punkt, dass man sagt, okay, es Hauptsache es ist im Norden. Man sollte ja schon so ein bisschen das aufeinander abstimmen. Ne?
Ja, definitiv. Insbesondere, wenn man eben nicht nur ein einziges Rennen machen möchte, sondern auch noch ein paar, meinetwegen Vorbereitungswettkämpfe plant oder auch noch andere Dinge, wie mal einen Halbmarathon einschieben möchte oder ein Radrennen oder da gibt es ja so viele Dinge inzwischen, die
Ja.
man noch mit planen kann.
Ja.
Und in den Kalender packen. Deswegen machen wir tatsächlich auch ein spezielles Webinar genau zu dem Thema, wo wir ein bisschen erklären, worauf es zu achten gilt, wenn man seine Saison im Vorfeld plant. Und wir machen das jetzt rechtzeitig, weil bei manchen Wettkämpfen ja sehr schnell auch die Slots oder die Tickets ausverkauft sind. Dann
Ja.
kann man sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie man das nächstes Jahr angeht. Und für alle von euch gilt die Einladung zu diesem kostenlosen Webinar. Ihr müsst euch eigentlich nur auf die Liste eintragen, dann kriegt ihr auch rechtzeitig den Link zugeschickt.
Ja, genau, das Webinar ist am 18. August. Es ist leider für manche Veranstaltungen schon zu spät, weil die schon ausverkauft sind. Das ist ja zum Beispiel, was das Thema Rot angeht, immer so im August eigentlich. Da vielleicht hat man noch Glück und bekommt ein Los. Aber das Webinar ist am 18. August, 19 Uhr. Der Link für die Anmeldung ist natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. In den Shownotes sind es hier Notes hier, wenn das bei einem YouTube-Video immer Shownotes, ist egal. Da findet ihr das, da könnt ihr euch anmelden. Es ist ein offenes Webinar vom Racing-Team. Wir haben ja im Racing-Team jeden Monat Webinare. Das ist jetzt ein zusätzliches offenes, wo eben auch jeder, der am Racing-Team interessiert ist, mal reingucken kann, weil wir mit dem Webinar nicht nur die Saisonplanung machen, sondern auch ein bisschen was über das Racing-Team erzählen. Das heißt, wer jetzt sowieso Tipps für die Saisonplanung haben möchte und schon mal über das Racing-Team nachgedacht hat, der ist da perfekt richtig. So, also da einfach anmelden, eintragen. Ihr kriegt eine Mail, dass ihr eingetragen seid. Man muss ja so eine Eintragung in Deutschland immer bestätigen. Das ist ja auch gut so, weil sonst würde man nur irgendwelche Werbemails bekommen. Und dann kriegt ihr im Vorfeld auf jeden Fall die Info mit dem Link zum Webinar und dann könnt ihr teilnehmen und zuschauen und auf jeden Fall was lernen und dann natürlich danach eure Saison fürs nächste Jahr gut planen. Vielleicht auch dann in den richtigen klimatischen Zonen, die für euch dann gut sind. Wenn ihr halt zum Beispiel nicht so ein Hitzefan seid. Das ist ja bei uns, bei Lotta und bei mir eigentlich so, wir sind so das Musterbeispiel für Lotta mag es eher kühl und das darf manchmal auch ein bisschen windig oder regnerisch sein. Ich mag es eher warm. Und mag es nicht so mit Regen. Klar, wenn es 30 Grad hat, darf es auch gerne ein bisschen regnen. Da habe ich auch kein Problem damit. Aber ich bin wirklich eher so der warme Typ. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie besser schwitze oder anders schwitze oder keine Ahnung. Aber es
Ich
gibt.
behaupte, es liegt daran, dass du ein Mann bist und ich als Frau, nee, ist so, lach nicht. Als Frau hat man ja normalerweise in bestimmten Lebensphasen einen Zyklus und der sorgt dafür, dass man schon ein halbes Grad höhere Körperkerntemperatur hat. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar zu bestimmten Zeiten. Da gibt es auch Aussagen von Profi-Athletinnen dazu, dass sie das
Ja,
auf
ja.
jeden Fall beeinträchtigt.
Ja, aber das würde ja dann, eigentlich würde das dafür sprechen, dass du es nur manchmal etwas kühler magst. Ich glaube
Das stimmt,
eher,
ja.
dass bei uns das auch ein Stück weit die Gewöhnung ist. Und das ist ja deswegen gibt es ja auch zum Beispiel das Hitzetraining, weil das ja wirklich auch einen Trainingseffekt hat. Wir sind einfach, glaube ich, unterschiedlich aufgewachsen. Wir haben da öfter schon drüber geredet, um den kleinen Einblick zu geben. Weil, Lotta, bei dir war es oft so, dass ihr auch eher Richtung Norden in den Urlaub gefahren seid und nicht jetzt nach Italien oder so. Ich glaube, bei euch, das sind auch 600 Kilometer, 500 Kilometer weiter nördlich, war es einfach öfter mal kühler, als es vielleicht da war, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das macht halt schon einen Unterschied, wie man das kennt oder wie man das gewöhnt ist. Wenn man, und das ist, hängt ja dann auch mit dem Training zusammen, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man wohnt in Flensburg und man trainiert immer da, dann ist es wahrscheinlich auch schwerer, sich an die Hitze zu adaptieren, wenn es da halt nie so heiß ist. Und wenn man dann in Freiburg mal irgendwo im Sommer einen Wettkampf hat, dann hat man alleine deswegen vielleicht schon ein Problem.
Ja, also ich kann dir da zustimmen, zumindest was die Gewöhnung angeht. Ich habe da, seitdem ich im Süden Deutschlands, also in Baden-Württemberg, lebe, und das ist jetzt schon gefühlt die Hälfte meines Lebens, stimmt das so? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall schon,
Passt.
nee, stimmt nicht. Aber auf jeden Fall schon eine sehr lange Zeit für mich, waren die Sommer immer irgendwie unerträglich heiß. Und davor kann ich mich nicht erinnern, dass ich im Sommer so krass geschwitzt habe, außer einmal, als ich so 4, 5, 6 war. Da waren wir in Frankreich im Elsass. Und
Ja.
das fand ich auch so schlimm. Und wenn man sich daran erinnert, dass es schon als Kind extrem heiß war, dann muss es schon auch wirklich was gewesen sein. Damals hatten wir natürlich auch keine Klimaanlage im Auto oder sowas. Also wir sind mit nassen Handtüchern in den Autoscheiben quasi gefahren und ja, mit 5 Kindern oder 4, ich weiß nicht, war es vielleicht auch noch mal zusätzlich warm in dem Gefährt. Aber ja, ich wollte sagen, in den Wohnungen, wo ich dann später im Süden gewohnt habe, war es oftmals deutlich wärmer. Auch als in unserem Haus, wo ich herkomme oder wo ich mit meiner Familie gewohnt habe. Das macht definitiv einen Unterschied, so die Gewohnung. Aber man könnte mir auch zugute halten, dass ich ein Jahr lang in Israel gelebt habe. Und da ist es nun mal wirklich deutlich wärmer als hier.
Ja, vielleicht, vielleicht. Aber das ist, manchmal muss man sich vielleicht auch erst dran gewöhnen. So, das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, um auf die Tipps zu kommen, was ja jetzt auch ganz praktisch ist, wenn so der Sommer anklopft und es nach und nach wärmer wird, dass man vielleicht dann sich auch die Zeit gönnt oder die weiß, dass der Körper sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen muss und dass man vielleicht nicht, und das wäre unser erster Tipp, nicht gleich einfach um 16 Uhr mittags laufen geht, wenn es wahrscheinlich am heißesten ist, sondern dass man vielleicht guckt, dass man Randzeiten findet. Ich bin großer Fan von frühmorgens, weil da hat man einfach das Glück oder den Vorteil, dass über Nacht halt vieles abgekühlt ist. Weil auch spät abends zu laufen, empfinde ich manchmal als sehr warm. Oder also beim Fahrradfahren ist es ja auch nochmal was anderes, weil man Fahrtwind hat. Aber morgens ist halt meistens am kühlsten. Besser erwischt man es den Tag über nicht mehr. Und deswegen ist das, glaube ich, so der erste Tipp, wenn halt so eine Hitzewelle da ist oder anrollt, das Training möglichst zu verlagern und dann zu schauen, dass man irgendwie früh morgens halt seine Runden dreht.
Ja, also gegen die Zeit spät abends spricht auch, dass da die Ozonwerte wiederum erhöht sind. Das ist morgens nicht so der Fall. Aber natürlich kann nicht jeder das so einrichten. Je
Nee.
nachdem, wann man halt arbeitet, bei einem 9-to-5-Job hat man halt dann vielleicht um 6 oder so die Möglichkeit, nochmal rauszugehen. Und dann kühlt es langsam schon ab. Aber so zwischen 15 und 17 Uhr, würde ich sagen, ist eigentlich immer der Höhepunkt der Temperaturen. Und ich hatte früher immer im Kopf, ja, um 12 ist so, ist der höchste Punkt, aber das stimmt ja
Ja,
gar nicht.
nee.
Oftmals kommt die Hitze halt erst sehr viel später.
Ja, aber das
Einfach das im Hinterkopf behalten und
war auch.
dementsprechend dann vielleicht ein bisschen das Training nach vorne oder hinten verschieben.
Ja, war auch immer meine Vorstellung. Um 12 ist halt am wärmsten, aber das stimmt tatsächlich null. So. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Sportart an. Es ist aber schon so, dass man sagen kann, tendenziell ist halt einfach abends dann auch mehr los. Also speziell jetzt für Schwimmen zum Beispiel, wenn man nicht beim Verein auf der Schwimmbahn schwimmen kann, dann braucht man abends eigentlich in kein Freibad gehen oder in kein Schwimmbad, weil irgendwie natürlich, das ist völlig verständlich, jeder nach einem heißen Arbeitstag versucht, sich irgendwie abzukühlen und dann geht man halt nur mal schnell ins Schwimmbad. Klar, so, deswegen
Ja.
früh morgens. Und dann vielleicht auch, je nachdem, wie warm es halt schon ist oder wenn man dann halt nur vielleicht am Vormittag oder doch irgendwie erst spät abends gehen kann, dass man vielleicht das Tempo ein bisschen rausnimmt. Dass man sich, also dass man das schon berücksichtigt, was wir eingangs gesprochen haben, dass der Körper halt schon auch schwitzen muss. Der muss diese Körpertemperatur unten halten. Und deswegen ja, wäre es sinnvoller, dass man vielleicht jetzt nicht voll die Intervalle ballert, wie man das normal an, sagen wir mal, Tagen macht, die vielleicht 8 Grad kühler sind, sondern dass man da vielleicht schon sieht, dass das eine besondere Belastung für den Körper ist und dass man dem Körper da ein bisschen Zeit lässt. Wenn man jetzt natürlich ein Rennen hat, das muss man auch immer ein bisschen betrachten, wenn man jetzt ein Rennen hat, das in der Hitze stattfinden wird. Die wenigsten Triathlon-Veranstaltungen haben das Laufen morgens um 7, sondern da ist meistens, wenn man Glück hat, startet das Rennen um 8 oder um 9, dann ist man möglichst früh auf der Laufstrecke, je nachdem, wie lange das Rennen ist. Bei einer langen Distanz kommt man nie früh auf die Laufstrecke oder im Vergleich dauert es halt immer viel länger. Aber also, dass man halt sieht, okay, wenn ich halt dann Rennen habe in der Hitze oder wenn ich mich daran gewöhnen muss, dann muss ich das teilweise ein bisschen halt machen, aber auch da eben im Hinterkopf behalten, dass man dann vielleicht eine Woche vorher mit der Hitzeadaption anfängt und sie nicht gleich voll durchläuft, sondern ein bisschen dem Körper auch die Zeit gönnt dass er sich an Belastung in der Hitze gewöhnt, bevor er sich an volle Intervalle in der Hitze gewöhnen muss.
Ja, also ich würde sagen, diese Vorbereitung für ein Hitzerennen muss man definitiv früher beginnen, nicht
Ja.
erst eine Woche vorher, weil da ist ja dann eigentlich schon Tapering, dann möchte man
Ja,
ja
sich
eigentlich schon wieder
erholen,
rausnehmen.
ja.
Also klar, man kann das staffeln, gerade zu Beginn, wenn es die erste Hitzewelle im Jahr ist, dann sollte man erstmal, wie du gesagt hast, die Intensität drosseln und das Timing anpassen. Wenn man aber weiß, okay, in meinetwegen 4 Wochen bin ich irgendwo, wo es wirklich heiß ist, dann sollte man natürlich einige Einheiten auch zu Zeiten durchführen, wo oder in Richtung der Zeit, wo dann auch die tatsächliche Einheit im Wettkampf stattfindet.
Ja.
Also mal, heißt nicht, dass man dann genau um 16 Uhr irgendwie Intervalle ballern soll, sondern dann kann man ja zum Beispiel meinetwegen das normale Training, wenn man sonst morgens trainiert, ein bisschen nach hinten verschieben, damit man was von der Hitze abbekommt, aber trotzdem die Intensität anpassen und nicht erwarten, dass man bei 30 Grad oder noch wärmer genau dieselbe Pace halten kann wie bei 20.
Ja.
So, das ist eigentlich ja selbsterklärend und logisch, aber trotzdem wundern sich manche Leute, ha, warum bin ich denn so viel langsamer? Warum ist denn meine Herzfrequenz erhöht? Warum sagt mir denn meine Uhr, dass meine VO2 Max gesunken ist? Tja, das sind halt alles ganz logische Prozesse, und da muss man einfach ein Gefühl für entwickeln oder eben den gesunden Menschenverstand anschalten.
Ja, aber man muss auch ein bisschen dazu sagen, es ist natürlich für uns auch logisch. Ne? Wir beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit den Themen. Wir machen das ja auch, was unsere Athleten angeht. Wir versuchen ständig, unser Wissen zu erweitern. Und dann ist für uns vielleicht auch was verständlicher oder liegt näher auf der Hand als für jemand, der das halt nicht tut. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. So, dass ihr eben dann vielleicht Sachen auch auf dem Schirm habt, über die ihr vorher nicht nachgedacht habt. Das ja, ist natürlich auch unser Ansporn irgendwie, euch da was mitzugeben. Das heißt, wenn es für euch jetzt nicht so klar war, dann ja, für uns ist es das halt manchmal eher, weil wir halt Tag ein, Tag aus nur Triathlon machen. So. Aber ist natürlich auch zum Beispiel so ein Punkt, dass man, wenn es heiß ist, vielleicht eher den Schatten sucht. Das ist auch was viele Leute machen, die, glaube ich, gar nicht trainieren. Also wenn ich normal draußen laufe und es ist heiß, versuche ich auch immer im Schatten zu laufen. Ich wechsle dann die Straßenseite, dass es da halt kühler ist. Und das kann man natürlich im Training auch machen, wenn man sich jetzt nicht an die Hitze adaptieren möchte. Wenn man jetzt nicht das sucht, dann ist halt früh morgens und dann schattig. Vielleicht auch, wenn man weiß, kühle Stellen im Wald. Es ist natürlich auch nochmal ein Tipp, wo man das Training doch absolvieren kann, auch wenn die Hitzeglocke über Europa hängt.
Ja, genau. Also der Schatten ist natürlich auch nicht nur wegen der niedrigeren Temperatur gut, sondern auch als Schutz vor der Sonnenstrahlung.
Ja.
Und zusätzlich gilt natürlich immer, dass man entsprechende Kleidung auch wählt, um nicht zu überhitzen. Also jetzt ein schwarzes Top oder schwarze Hose sind meistens nicht so vorteilhaft. Besser sind eben helle Kleidung, die sollte auch atmungsaktiv sein, sodass man natürlich auch dann die Flüssigkeit nach außen gut abgeben kann. Es gibt ja auch einige Menschen, die da sehr empfindlich sind und sehr helle Haut haben und dementsprechend sich auch sehr viel stärker vor der Sonneneinstrahlung schützen müssen. Die werden sicherlich auch individuell noch ein paar mehr Maßnahmen treffen müssen, um eben dann nicht komplett zu verbrennen, sag ich mal. Also da sind Kopfbedeckungen auf jeden Fall extrem wichtig. Entweder ein Käppi oder ein Visor oder manche haben ja auch solche, ich nenne sie Schlapphüte, aber die sind inzwischen cool, deshalb haben die bestimmt eine ganz tolle andere
Du
Bezeichnung.
meinst die Anglerhüte, also wo man quasi.
Keine Ahnung, also diese 90er-Jahre-Teile, die so extrem uncool aussehen, aber jetzt gerade sehr in sind.
Ja, ist ja immer Geschmackssache. Mein Ding sind sie auch nicht, weil ich sie halt zum Beispiel nur von Anglern kenne. Also diese Hüte, die quasi komplett rund um den Kopf rum dasselbe Stück extra Stoff haben. Also da gibt es keine, ist keine Schildmütze, sondern ja, Anglermütze halt so.
Ja, genau. Also ich glaube, sinnvoll sind sie definitiv als Schutz vor der Sonne, aber mein Style ist es nicht unbedingt. Also ich weigere mich weiterhin, sowas zu tragen.
Ja, ich.
Aber man könnte ja theoretisch auch irgendwie einen Sombrero oder sowas tragen. Naja, gut, beim Laufen vielleicht nicht.
Ja,
Und
das
beim
wäre.
Radfahren sowieso nicht.
Ja, beim Laufen, den würde es wahrscheinlich sowieso wegblasen. Was ich halt immer auch interessant oder hilfreich finde, ist, wenn das Mützen sind, die sehr luftdurchlässig sind. Oder deswegen trage ich zum Beispiel immer einen Visor. Ich habe den auch immer eigentlich nach hinten gedreht, weil ich brauche eigentlich keine Mütze, damit mir die Sonne nicht auf den Kopf scheint, sondern ich brauche eher wie ein Stirnband, damit mir der Schweiß nicht in die Augen läuft. Und wenn ich den Visor nach hinten drehe, dann schützt dieses Schild halt auch meinen Nacken. Das heißt, mir brennt es dann auch nicht so in den Nacken rein. Der Vorteil ist, ich kann mir halt immer was über den Kopf schütten, Flüssigkeit, und das kommt an. Andersrum kann man natürlich in der Mütze auch immer Eis reintun oder eine Mütze nass machen oder Wasser in der Mütze, wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und da muss auch jeder so sein eigenes finden, weil das auch Vorlieben sind. Manche, für den einen fühlt sich das besser an, für den anderen was anderes. Ich fände es spannend, wenn es eine Mütze wäre, wo man auch so Taschen hätte, wo man Eis reinpacken kann. Die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Die gibt es, glaube ich, nur für Profis als Sonderanfertigung. Aber das ist zum Beispiel sowas. Aber da muss man auch sagen, das hilft einem ja dann auch nur, wenn man das mit dabei hat, also oder wenn man im Wettkampf ist. Im Wettkampf kriegt man ja halt alle irgendwie 2 Kilometer, steht ja jemand mit einem Becher Wasser im Idealfall. So, auf meinen Trainingseinheiten ist das irgendwie nicht so. Da muss ich mal alles selber mit mir rumtragen. Wobei es da natürlich gut ist, wenn man dann an einen Brunnen kommt oder wenn man Brunnen auf seiner Laufstrecke hat.
Also ja, wie du gesagt hast, es gibt definitiv auch spezielle Hüte oder sonstige Kopfbedeckungen. Jedenfalls sieht man das immer mal wieder bei den Profis, wie bei Sam Laidlow oder so, die dann eben auch den Nacken auf jeden Fall schützen. Ich hatte jetzt zum Beispiel in Luxemburg mal so ein Tuch dabei,
So ein
das
Handtuch.
ich einfach nass machen konnte und mir dann so in den Nacken gelegt habe. Und ja, meine Theorie war, und das machen ja auch viele andere Leute, dass erstens das hilft, den Körper runterzukühlen, weil ich dann eben noch zusätzlich Flüssigkeit habe, die irgendwie verdunsten muss. Und zweitens hatte ich auch einen kleinen Schutz eben für den Nacken vor der Sonne. Und das hat für mich ganz gut funktioniert so.
Ja.
Also ja, je nachdem, was für einen Hauttyp man hat, umso mehr muss man natürlich dafür sorgen, dass da nicht zu viel UV-Strahlung drauf gerät. Das macht man dann vielleicht auch mit entsprechender Sonnencreme. Da muss man dann gucken, dass die halbwegs auch für den Sport geeignet ist. Und auch Sonnenbrillen sind definitiv hilfreich, also auf dem Rad sowieso, meistens auch noch als Schutz gegen irgendwelche Insekten oder so, die einem sonst in die Augen fliegen.
Ja, das ist richtig. Was ich jetzt neu entdeckt habe, das kannte ich lange nicht, aber ich habe mich ja auch nie groß irgendwie eingelesen oder interessiert. Es gibt auch UV-Schutzkleidung. Und es gibt tatsächlich auch, es gibt auch UV-Schutz-Sportkleidung. Ich kann überhaupt, oder ich glaube, wir beide können überhaupt nichts dazu sagen, ob die dann noch atmungsaktiv ist oder ob man dann einfach da drin eingeht. Man kriegt zwar keinen Sonnenbrand, aber es ist doppelt so heiß, keine Ahnung. Aber wenn jemand da Bedarf hat, wäre das eine Option, sich da auch nochmal zu informieren, vielleicht auch mal was zu testen, weil das ist natürlich auch jetzt in letzter Zeit, wo ja es so die ein oder andere Kritik an Sonnencreme gibt, und das muss ja auch jeder immer selber wissen, wäre das halt vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man dann halt lieber UV-Schutzkleidung trägt und keine Sonnencreme. Ich persönlich bin großer Freund von Sonnencreme. Im Wettkampf immer im Nacken. Im Nacken, also ich hatte noch nie woanders Sonnenbrand. Ich creme auch immer so ein bisschen die Ohren ein, aber im Nacken muss ich auf jeden Fall, weil den habe ich mir einmal so verbrannt. Das will ich nicht nochmal. Und das braucht auch keiner, dass man zusätzlich einen Schmerz mit sich rumträgt durch einen Sonnenbrand, weil auf der Langdistanz tut einem ja später sowieso alles weh. Da muss nicht auch noch der Nacken brennen, weil da Sonnenbrand ist. So.
Ja, genau. Also wir haben jetzt ein paar Dinge besprochen, die vor allem auch im Wettkampf sinnvoll sind, aber natürlich auch im Training. Manche Dinge kann man eben im Training nicht so gut planen, wie zum Beispiel, dass auf der Route immer irgendwo ein Wasserbrunnen steht oder wie gesagt, jemand mit einem Wasserbecher oder noch besser mit Eis.
Ja.
Wir sind noch dabei, hier in der Gegend die Brunnen oder Wassertrinkstellen auszukundschaften, weil ja, wir der Meinung sind, dass davon einfach noch viel zu wenige existieren in Deutschland
Ja.
und sich da auch der Staat ein kleines bisschen umorientieren sollte.
Ja, aber
Aber
selbst ich habe jetzt einen entdeckt, und oh, das ist auch eine Geschichte, das kannst du eigentlich niemand erzählen. Die habe ich entdeckt. Ich bin da schon x-mal dran vorbeigelaufen, aber es steht nicht direkt neben dem Weg, sondern ein bisschen versetzt. Ich bin dann auch nur drauf gekommen, weil ich gesehen habe, dass jemand anders sich da Wasser geholt hat. Und dann bin ich da hingelaufen und dann habe ich gesehen, ah, das ist eine Trinkwasserstelle. Und dann habe ich mir auch Wasser geholt, habe meine Flaschen aufgefüllt beim langen Lauf. Ich glaube noch vor Hamburg. Oh, nee, vor Rot. Das war die erste Hitzewelle, also wo es so richtig heiß war. Und dann dachte ich irgendwie, beim nächsten Langlauf, ich glaube eine Woche später, dachte ich, ach, ich laufe da wieder vorbei. So, da kann ich meine Flaschen auffüllen, da muss ich nicht irgendwo was einkaufen gehen. Total gut, kann man auch nochmal, und das ist auch so ein Tipp, einfach die Kleidung nass machen. Ich mache dann wirklich mein Laufshirt nass, ich schütte mir Wasser über den Kopf, ich versuche einfach wirklich dann alles. Dann bin ich klatschnass und alle, die an mir vorbeilaufen, gucken erstmal komisch, aber das ist mir im Endeffekt egal. Es kühlt halt wirklich runter. Und dann bin ich das zweite Mal dahin gelaufen und dann komme ich dahin, nichts. Da habe ich auf den Knopf gedrückt, nichts. Ich wirklich geguckt, es war auch um die Wasserstelle so ein bisschen nass. Ich habe dann versucht, keine Ahnung, ich warte kurz, ich drücke nochmal, ich drücke noch dreimal, als ob es was hilft. Es hat natürlich nichts geholfen. Das heißt, ich habe mich auf die Wasserstelle verlassen und kein Wasser bekommen. Deswegen hier der Rat, verlasst euch nicht auf so öffentliche Brunnen. Ist schön, wenn die an sind, aber es kann halt leider auch immer sein, dass sie nicht an sind. Das Überraschende oder das, was ich dann so schockierend lustig fand, ich bin dann quasi, als ich gemerkt habe, der ist nicht an, bin ich meine Strecke weitergelaufen und ich laufe halt oftmals hin und zurück, bin dieselbe Strecke dann wieder zurückgelaufen. Als ich zurückgelaufen bin, bin ich an diesem Brunnen wieder vorbeigelaufen und da war niemand am Brunnen, aber ich laufe da dran vorbei und höre dann im Hintergrund, bin schon fast vorbei, also sehe es schon nicht mehr und höre dann aber, wie Wasser läuft. Dann drehe ich mich um, gucke an den Brunnen, läuft da Wasser aus dem Hahn raus, aber nicht, dass jemand gedrückt hätte. Ich weiß auch nicht warum. Aber scheinbar kam da noch Wasser, nur nicht mehr, wenn man auf den Knopf gedrückt hat. So dachte ich, das kannst du niemandem erzählen, dass hier so öffentliche Brunnen an dem Tag waren 40 Grad im Schatten gemeldet. Und dann ist so ein öffentlicher Brunnen einfach völlig außer Kontrolle geraten und läuft nur, wenn er selber will und nicht, wenn jemand kommt und auf den Knopf drückt. So. Also.
Ja, meine Theorie ist ja, dass es da irgendwie einen sendenden Bewegungsmelder gab und dann ein Vogel drunter durchgeflogen ist. Zusätzlich zu dem Knopf, wo man
Du
drücken
meinst, der
konnte?
Vogel ist
Keine Ahnung.
unten drunter durchgeflogen und an den Knopf geflogen. Das heißt, er hat gedrückt und den Sensor ausgelöst und dann ging das erst
Keine
an. Und
Ahnung.
nee, so, aber also das ist so, öffentliche Brunnen sind eine tolle Sache. Wir haben auch schon den Tipp bekommen, dass man auf Friedhöfen eben immer Wasser bekommt. Selbst wenn es kein Trinkwasser ist, ist das immer noch ein Wasser, mit dem man sich abkühlen kann. Also Leute, rennt jetzt nicht alle auf den Friedhof und rennt auch nicht auf dem Friedhof rum. Da liegen tote Menschen, da sind Leute, die trauern. Respektvoll bitte. Aber wenn es wirklich heiß ist und da ist ein Friedhof und man muss sich abkühlen, dann kann man da auch ganz respektvoll einfach mal hinlaufen und sich vielleicht den Kopf nass machen mit dem Wasser. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, dass man da eine Anlaufstelle hat, aber sich vielleicht nie 100% drauf verlassen, dass man da wirklich Trinkwasser bekommt für seinen Lauf. Das sollte
Ja,
man tatsächlich immer
also
mitnehmen.
genau, das Problem besteht meines Erachtens ganz besonders an den Tagen, wo in Deutschland nichts geöffnet hat, außer einer Tankstelle vielleicht. Und auch nicht an jeder Lauf- oder Radstrecke befindet sich eine solche. Deswegen kommt man eigentlich nur dann, läuft man eigentlich nur dann wirklich gut, wenn man im Vorhinein das bedenkt und zum Beispiel eine Trinkweste dabei hat. Oder ich habe immer solche Softflasks mit jeweils 500 Milliliter Wasser. Das reicht dann für eine Stunde erstmal. Und ja, klar, manchmal gibt es auch irgendwo einen Automaten.
Ja.
Aber auch eher in urbanen Gebieten und weniger irgendwo auf dem Land, wo
Ja.
halt nichts ist.
Ja.
So, also das immer berücksichtigen kann böse ausgehen, wenn man nicht genug Flüssigkeit dabei hat. Ja, und dann zusätzlich hatten wir ja vorhin schon mehrfach gesagt, ist es wichtig, dass man nicht einfach nur Wasser nimmt, sondern mindestens Wasser mit einer Prise Salz. Und dass eben Glukose zum Beispiel die Aufnahme der Flüssigkeit ins Blut erhöht, dürfen jetzt auch alle wissen. Also am besten dann isotonische Getränke nehmen, wo einfach ja, bisschen Zucker quasi in dem Wasser gelöst ist. Dann geht das sehr viel schneller ins Blut und ja, dann wird die Flüssigkeit auch wirklich aufgenommen und nicht einfach nur durchgeschleust.
Ja, genau. Das sollte man auf jeden Fall immer beachten. Das ist ja sowieso gut, Energie zu sich zu nehmen. Darüber haben wir ja auch schon oft genug gesprochen. Nicht nur, dass dann das Wasser besser aufgenommen wird, sondern einfach, dass wir halt auch die Energie dann für den langen Lauf haben. Ich habe jetzt diesen Sommer mal so einen Gurt. Also das ist quasi nur ein Gürtel mit quasi einer Tasche dran und mit so einer Möglichkeit, eine Trinkflasche reinzuschieben. Der Auslöser war, ich habe eine Laufweste, wo ich ja eigentlich auch immer Getränke drin habe und ich habe ja auch immer noch andere Sachen mit dabei. Zum Beispiel am Samstag habe ich eine Drohnenrunde gemacht oder wir sind am Wochenende beide mit der Drohne gelaufen und haben Aufnahmen gemacht, weil wir die halt einfach für unsere Arbeit brauchen, gerade für unsere YouTube-Videos und so. Und ich habe halt diesen Gurt ausprobiert, weil die Laufweste halt im Gerade wenn es so heiß ist, finde ich schon auch unangenehm wird, weil sie einfach den Oberkörper noch mal mehr aufheizt. Und ich habe jetzt mittlerweile, oder wir haben beide sehr luftige Shirts für den Sommer, wo halt wirklich nichts am Körper klebt. Die sind sehr weit, da geht viel Luft durch, da wird der Körper nicht zusätzlich aufgeheizt durch die Kleidung, die wir tragen. Und wenn man dann so eine Laufweste drüber zieht, dann drückt das doch alles wieder an den Körper ran, dann schwitzt man noch mehr. Und deswegen habe ich so einen Gurt probiert und gemerkt, dass das eigentlich auch sehr gut geht. Da kann man eine halbe Liter Flasche Flüssigkeit reinstecken. Und das war eine tolle Lösung für mich, gerade wenn es so richtig, richtig heiß ist. Also bei 40 Grad war das wirklich sehr angenehm, das mit mir rumzutragen. Ich habe dann aber schon mit eingeplant, dass ich an dem Supermarkt vorbeikomme und da nochmal Flüssigkeit nachkaufen kann, weil ein halber Liter bei 20 Kilometern, da wahrscheinlich auch schon irgendwie 30, 32 Grad am Morgen, einfach, das reicht nicht aus. Und dann muss man einfach mehr trinken. Und dann kann man da ja auch einplanen, okay, dann holt man sich vielleicht im Supermarkt noch eine, oder man holt sich dann eine Apfelschorle oder eine Cola, um dann eben da die zusätzlichen Kohlenhydrate mit reinzubekommen. Und Lotta hat es ja schon angesprochen, auch Elektrolyte nicht vergessen. Also ein bisschen Salz im Wasser kann da schon ein bisschen helfen.
Genau, wir hatten tatsächlich schon mal eine Folge, ich meine vor ungefähr einem Jahr, zum Thema Trinken im Training. Und da haben wir auch nochmal aufgedröselt, was ist denn nochmal isotonisch und
Ja,
hypertonisch und hypotonisch. Das kann man da
genau.
alles nochmal nachhören, falls man das nicht mitbekommen hat.
Ja.
Einmal nochmal in den Shownotes gucken. Nee, in der Übersicht der Podcast-Folgen. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, welche
Ja,
Nummer das
am
war.
besten, um da gar nichts mehr zu verpassen, sollte man unseren Podcast einfach abonnieren und dann die Folgen hören. Weil, also gerade letztes Jahr im Winter haben wir, was Ernährung und Verpflegung angeht, alles gemacht. Und da ist das auf jeden Fall mindestens einmal mit drin. Ja, richtig.
Korrekt. Genau.
Da,
Was?
ja.
Ja?
Ja, ich wollte gerade sagen, in diesen Folgen wurde auch schon einmal angesprochen, dass man einen Schweißtest machen kann.
Ja, genau, dass man einfach unter unterschiedlichen Bedingungen misst, wie viel Wasser man denn jetzt verliert. Dafür muss man sich vorher und hinterher nackig auf die Waage stellen und messen, wie viel man getrunken hat und wie viel
Ja.
man verloren hat und so weiter. Also ist ein bisschen komplizierter, aber so hat man dann eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Flüssigkeit man verloren hat. In der bestimmten Zeit kann sich das alles notieren und dann daraus Schlüsse ziehen.
Und ich wollte gerade schon sagen, nackig ist nicht nötig, aber es ist nötig, weil,
Doch ist nötig, weil deine Kleidung auch
ja, genau, weil,
Feuchtigkeit
genau, die
aufnimmt.
Kleidung hinterher halt auch Feuchtigkeit drin hat und die trägt man dann mit auf die Waage, aber die ist nicht mehr im Körper drin, auch wenn sie dann mitgewogen wird. Also, ja, sollte man ohne Kleidung machen, vorher und hinterher und dann weiß man eben zum Beispiel auch, also klar, es ist jetzt, kein, ihr sollt jetzt nicht bei 40 Grad in der prallen Sonne laufen und gucken, wie viel Flüssigkeit verliert ihr bei einem 3-Stunden-Lauf. Das muss nicht sein, wenn ihr das nicht, wenn ihr diese Informationen nicht braucht für irgendwas in der Zukunft, müsst ihr das nicht machen. Aber es ist im Sommer vielleicht gar nicht so schlecht, das einmal zu machen. Das muss ja auch nicht genau sein, dann kann man es ja auch grob machen. Aber vor einem Langlauf, nach einem Langlauf, dann weiß man, wie viel muss ich eigentlich mitnehmen. Oder vielleicht sollte ich auch 10% mehr mitnehmen.
Ja, oder kann ich das eventuell ausgleichen, indem ich vorher schon mehr trinke und hinterher entsprechend auffülle? Weil oftmals ist es nicht möglich, wirklich so viel währenddessen zu trinken. Einerseits aus logistischen Gründen, weil man es nicht transportieren kann. Andererseits, weil man es vielleicht auch nicht alles aufnehmen kann. Aber dass man das dann eben im Nachhinein doch noch auffüllen sollte, ist definitiv ein guter Hinweis, denke ich mal.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
genau. Auch wer sonst irgendwie Probleme damit hat und sich nicht daran erinnert oder es einfach immer wieder vergisst, kann sich ja zum Beispiel auch ein Trinkalarm an der Uhr einstellen. Die würde dann zum Beispiel alle 10 Minuten oder wie auch immer alle 15 Minuten piepen und meine Uhr sagt dann immer ganz charmant: Drink. Und oder keine Ahnung, ich glaube, inzwischen macht sie es sogar auf Deutsch, aber es ist ein bisschen random. Welche Sprache sie da wählt. Ich habe schon gehört, es gibt auch Uhren, die einen sogenannten intelligenten Trinkalarm besitzen, der dann anhand der Außentemperatur und des erwarteten Schweißverlustes quasi Aussagen tätigt, wann man denn jetzt was trinken soll. Aber bei meinem Modell wurde dieser Trinkalarm wohl wieder zurückgenommen oder also irgendjemand hat behauptet, dass es den bei meiner Uhr geben müsste, aber den gibt es halt nicht.
Ja,
Dementsprechend muss man halt einfach gucken.
vielleicht kommt er auch wieder. Das weiß man bei Garmin-Uhren nicht so genau.
Ja, genau. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, eine andere Podcast-Folge wert, aber wir sind ja hier bei den hilfreichen Tipps. Ein letzter Tipp, was das Trinken angeht, ist, dass man auch berücksichtigen muss bei mehr Hitze. Verliert man auch ein bisschen mehr Energie. Also es kostet einfach auch mehr Kalorien sozusagen. Also ihr dürft dann auch bei Hitze ruhig mehr ISO ins Wasser machen und müsst da nicht irgendwie versuchen zu sparen oder so.
Also mehr Kohlenhydrate. ISO
Mehr
finde ich ist immer.
Kohlenhydrate ins Getränk, genau. Das gilt sowohl für heiße Temperaturen als auch für sehr kalte Temperaturen, dass der Körper da einfach mehr braucht, um dieselbe Leistung zu erbringen.
Ja, richtig, genau. Und es gibt natürlich auch, also das sind jetzt wirklich so die allgemeinen Tipps oder vieles, was jetzt beim Laufen einfach gilt. Vieles lässt sich natürlich auch ein bisschen umlegen aufs Fahrradfahren. Im Schatten schwimmen wird schwer, weil man das Becken, das ist halt begrenzt. Also wenn es Schatten gibt im Becken, dann ist es gut. Aber ein Tipp, den wir fürs Fahrradfahren auf jeden Fall noch haben, ist halt, dass man die Helmwahl so ein bisschen auch am Wetter vom Wetter abhängig macht, beziehungsweise wenn man überhaupt mehr als einen Helm hat. Manche Leute sollen ja nur einen Fahrradhelm haben. Manche
Oh, die
Leute haben
Armen.
auch mehr. Was man nicht unbedingt machen muss, ist den Aerohelm tragen, wenn es sau heiß ist. Also das kann man. Das ist ja manchmal hilfreich, wenn man sich adaptieren möchte. Aber wenn das ein bisschen unangenehmer wird mit dem Helm und man braucht ihn nicht unbedingt, dann könnte man auch besser einen luftigeren tragen. So, das ist nur als kleiner Tipp am Rande. Wir haben hier noch fürs Schwimmbad muss man halt ein bisschen aufpassen. Man merkt, wir merken das immer an Lotta. Wenn Lotta im Freibad schwimmen geht, wird sie immer super schnell braun, weil das im Wasser halt dann doch auch noch mal ein bisschen schneller geht. Feuchte Haut oder wenn Flüssigkeit auf der Haut ist, dann wird man halt auch schneller braun. Beziehungsweise wenn man im Schwimmbad schwimmt, viel und lange in der Sonne, dann hat das halt auch Auswirkungen. Und dann muss man halt vielleicht gucken, wenn man da wieder empfindlich ist, dann sollte man sich auch entsprechend vorher eincremen oder versorgen.
Ja, genau. Also das Wasser reflektiert natürlich und dadurch wird einfach die Sonnenstrahlung dann auch ein bisschen verstärkt. Ich glaube, der einzige richtige Schutz ist, eine vernünftige Uhrzeit fürs Training zu wählen oder wenn man da extrem helle Haut hat, vielleicht auch gar nicht ins Freibad zu gehen.
Wenn man die Möglichkeit hat, noch in den Hallenbad zu gehen, ja.
Genau, manchmal gibt es ja tatsächlich auch Hallenbäder, die im Sommer geöffnet haben. Wir haben hier das Glück, tatsächlich ein Bad zu haben, das sowohl ein Freibad als auch ein Hallenbad besitzt. Und dann hat man immer die Wahl, je nachdem, wie warm es ist, das eine oder andere zu nutzen. Genau, aber klar ist das nicht überall der Fall. Wir wissen ja alle vom Schwimmbadsterben in Deutschland, was aus meiner Sicht auch wirklich dramatische Folgen hat.
Ja.
Aber ja. Also, immer berücksichtigen, dass Sonnenstrahlung eben auch Schäden hervorrufen kann, zum Teil irreversible, also welche, die man nicht umkehren kann, die wir auch langfristig einfach nicht gerne haben wollen.
Ja, und man muss vielleicht als letztes auch noch ganz grundsätzlich sagen, wenn es jetzt ein ultra heißer Tag ist und euch geht es sowieso schon nicht gut oder ihr leidet das sehr drunter, dann ist es vielleicht auch mal eine Option, an dem Tag eine Trainingseinheit ausfallen zu lassen. Oder wenn man halt die Möglichkeit hat, vielleicht dann nicht laufen zu gehen, weil Laufen doch schon das Belastendste ist. Wenn man dafür schwimmen gehen kann, ist es vielleicht einfach besser, schwimmen zu gehen. So, das muss man auch ganz klar sagen. Und unser Sport ist toll und wir haben alle Ziele. Manche sind da ehrgeiziger dran oder die Ziele sind größer als andere. Aber man muss schon auch sehen, es ist nur Sport. Unser Leben hängt nicht davon ab. Und das ist auch tatsächlich so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben so einen Hitzepeak wie jetzt, also wenn man der Wetter-App glauben möchte, die nächste Woche, diese Woche auf uns zukommt, dass es ein, zwei Tage gibt, wo es so richtig heiß ist, dass man dann da vielleicht sagt, okay, ich weiche mal ab vom Trainingsplan, ich mache mal einen Tag Pause oder ich trainiere was anderes. Wenn das hilft, der Hitze aus dem Weg zu gehen. Wenn man natürlich die Hitze braucht, um sich zu adaptieren, weil man jetzt demnächst auf Hawaii startet, dann sieht das Ganze anders aus. Aber ich glaube, ihr habt jetzt so die wichtigen Punkte an der Hand. Ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr wisst auch, warum es immer heißt, man soll viel trinken. Weil ich finde es immer irgendwie ein bisschen doof, wenn man nur sagt, trink viel, trink viel, trink viel. Wenn ich viel trinke, dann muss ich viel pinkeln und dann ist mein Magen voll. Also warum soll ich das tun? Und dann ist immer gut, wenn man so den Hintergrund so ein bisschen auch mal kennt. Das haben wir, glaube ich, jetzt gut hier dargelegt.
Genau, also wie gesagt, gibt im Grunde genommen zwei Szenarien. Wenn du einfach nur weiter dich fit halten möchtest und trainieren, dann einfach ein paar mehr Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Wenn du aber weißt, mein Wettkampf wird heiß, dann darfst du natürlich auch dich ein kleines bisschen mehr aus dem Fenster lehnen und dementsprechend auch dann trainieren, wenn es vielleicht unangenehm ist, weil wenn es im Training unangenehm ist, dann wird es im Wettkampf hoffentlich nicht ganz so schlimm.
Richtig. So, und ich glaube, damit wünschen wir euch jetzt, dass ihr gut durch die nächste Hitzewelle kommt, dass ihr das gut übersteht, dass euer Training weitergehen kann, ihr euch gut verpflegt und dann vielleicht auch, ja, die in Anführungsstrichen optimale Lösung für Training bei Hitze findet für euch. Den richtigen Hut und den richtigen Trinkbrunnen. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge einfach wieder.
So ist es. Bis dann.
Bis dahin, ciao, ciao.